Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 3 Am Tag des Gerichts Teil 1 Schuld Februar 1543 Herr Johann Thoresson, der Reichsrat, hatte sich vom Stuhl erhoben und ging im Zimmer einige Schritte hin und her, während er las. Er fuchtelte, entzückt, mit der geballten Faust in der Luft herum und sog die Luft zwischen den Zähnen ein, so dass es zischte. Seine Augen hingen die ganze Zeit an dem Papier. Martin, der Schreiber, folgte ihm mit einem wachsamen Blick hinten aus seiner Ecke. Er wusste, dass der große Bogen das mit Spannung erwartete Manifest des Königs enthielt, das zu Neujahr an die Bauernschaft in Östergötland und Smoland ausgefertigt war. Es fiel ihm schwer, seine Neugierde zu zähmen. Jetzt setzte sich Herr Johann wieder, schleuderte das Papier auf den Tisch und fuhr im Lesen mit krumm gebeugtem Rücken fort, während beide geballten Fäuste auf die Tischplatte trommelten und das ganze wettergebräunte Gesicht sich von einem Grinsen um das andere verzog.
»O, du herrlichster Jeremias! Das soll Ihnen schmecken! Ein Königsschmaus für unsere griesgrämigen Vatzdenäer Papisten! Jetzt kriegen Sie's dafür, dass Sie nach allen Überkommenen und Althergebrachten schreien. Trefflich, trefflich!«
Er hatte die Hände über dem Bauch gefaltet und wiegte sich hin und her. Endlich war er soweit, etwas von sich zu geben.
Hier könnt ihr's hören. Wir haben erfahren, dass eine allgemeine Rede aufgekommen ist, dass der Bauernstand fordert, was überkommen und althergebracht ist, indem er damit die Verminderung der Steuern meint. Wenn der Bauernaufstand die Einnahmen des Reiches derart vermindern will, dann wird daraus folgen, dass man wenig Kriegsleute im Reich bekommt. Dadurch würden die Feinde des Reiches wieder leichten Zutritt zum Reich bekommen, was überkommen und althergebracht ist. Uns ist als nützlich und als guter Brauch erschienen, dass das Reich durch zahlreiche, gute, taugliche Kriegsleute verstärkt bleiben möchte, desgleichen durch treffliche Büchsen und Schwerter, was nicht alter Brauch vor uns gewesen ist. Und zu einem solchen trefflichen Haufen Kriegsleute gehören große Aufwendungen, viel größer, als sie nach altem Brauch gewesen sind, was man nicht bedenken will, sondern ruft ständig nach altem Brauch.
Herr Johann streckte behaglich seine Beine aus, so dass die Sporen Holzspäne aus dem Boden schnitten, lachte abermals und fuhr fort, noch einige Kostproben vorzulesen.
Welchen Nutzen das Reich von solchen alten Bräuchen hatte, das geben wir euch selber zu bedenken. Die Kaufleute wurden ihrer Schiffe und Güter beraubt, die Schiffsleute wurden über Bord geworfen und wie Hunde ertränkt. Item, wie es derart sowohl in König Hans wie jetzt zuletzt in König Christians Zeit mit Mord und Brand zugegangen ist, das ist auch alter Brauch. Da lag mancher arme schwedische Mann den Hunden zum Fraß und konnte nicht auf den Kirchhof kommen. Und wir geben nun jedem verständigen, getreuen Schweden zu erwägen, ob diese alten Bräuche unserem Vaterland derartig nützlich gewesen sind.
Der Reichsrat machte noch eine Auslassung und gab die Schlusspointe zum Besten.
So, ihr lieben Bauersleute alle, wir hoffen, dass niemand mit Grund oder Recht uns in Wahrheit etwas anderes nachsagen werde, als dass wir für unser armes Vaterland und den gemeinen Mann mit aller Treue gesorgt haben. Und wollen wir uns nicht allein dafür in dieser Welt vor Menschen verantworten, sondern gleichwohl vor dem höchsten Gericht, dass Gottes gerechtes Gericht ist, der da rechtlich urteilt und die ganze Wahrheit weiß.
Der Reichsrat hatte die Stiefel wieder unter den Stuhl gezogen und sich zu einer anstandsvolleren Haltung aufgerichtet, die zu dem feierlichen Schluss passte. Er legte den Erlass auf den Tisch und haute mit der flachen Hand gegen seine Lederhosen.
Der Schmier dürfte wohl hinhauen. Sogar hier bei unseren Erzpapisten in Vazena und Linköping. So vollgepfropft sie auch sind mit St. Brigittas Offenbarungen und Jungfrau Mariens Milch. Seine Gnaden weiß, wie solche Leute genommen werden müssen.
Martin, der Schreiber, nickte Beifall hinten in seiner Ecke. Das war wirklich die alte Art und die alte, gradsinnige Fürsorge für das eigene Volk, die jedermann begreifen und billigen musste. Das waren andere Töne als all jenes Gepolter von unserer königlichen Machtvollkommenheit, das mit den deutschen Ratgebern ins Land gekommen war. Dies würde draußen im Lande gut wirken. Er sah die Fröjarumer Bauern vor sich auf dem Kirchhügel versammelt, mit zottigen Bärten, verbeulten Hüten und einem klugen, wachsamen Schimmer in den wasserblauen Augen. Eine solche Rede würde ihnen Eindruck machen. Wenn nur nicht sein Bruder Anders hinterher den guten Eindruck durch sein Reden auslöschte. Martin kehrte zu seiner Arbeit an den Stammrollen zurück. Er hieb ständig die Hacken aneinander unter dem Tisch. Es war fußkalt und zugig in der provisorischen Schreibstube, die in dem einen Giebelraum beim Pfarrherrn eingerichtet war. Überall hier in Vadstena, bei allen Priestern, bei den Mönchen und sogar im Nonnenkloster, war im Winter Burglager. Er konnte sich glücklich preisen, dass er wenigstens ordentlich unter Dach in ein bewohnbares Haus gekommen war. Eine gute Woche war er jetzt hier. Als es offenbar wurde, dass Dacke den Hühnerfrieden nicht zu halten gedachte, der im Oktober nach der Niederlage bei Kisa eingegangen war, sondern dass der Krieg wieder aufflammen würde, hatte er sich nicht halten können, sondern verlangt, der Heerführung ins Feld folgen zu dürfen. Das war bewilligt worden, da er von hier unten her stammte und mit seiner Kenntnis der nordsmoländischen Waldgegenden von Nutzen sein konnte. Nun saß er hier also als eine Art Sekretarius des obersten Quartiermeisters, Herrn Peter Prahe. Er hatte vor der Abreise von seiner Gnaden selbst die Instruktionen bekommen. Er solle ein Auge auf den jungen Herrn Peter halten, so dass er wirklich Geld spare und besonders an dem teuren spanischen Wein, der ihm zugesandt war, so dass er nicht zur Unzeit für das Hauptquartier ausgeschenkt, sondern für die Landsknechte aufgespart werde, bis es wirklich gelte, sich für ein entscheidendes Ringen mit Dacke Mut in die Knochen zu trinken. Von Linköping her hatte er von Mons Brinteson Gesellschaft gehabt, dem Kammerschreiber, der ihm jetzt am Eichentisch gerade gegenüber saß und seine blau gefrorenen Finger um die Gänsefeder krampfte. Er hatte kaum von seinem Papier aufgesehen, während der Reichsrat vorlas. Mons hatte heute einen schwarzen Tag gehabt. Er sollte die hoffnungslos verworrenen Abrechnungen über die Abgaben von Aska und Dall in Ordnung bringen. Hier waren nun die Vögte den ganzen Tag herumgelaufen, aber keiner konnte aus ihren Angaben klug werden, was eigentlich eingenommen war, was rechtmäßig durch Geld abgelöst war und was sie selber aus zweifelhaften Gründen nachgelassen oder in ihren eigenen Taschen hatten verschwinden lassen. Und nun hatte der König eine ordnungsgemäße Aufstellung vor dem Sonntag Oculi gefordert und gedroht, Vögten wie Schreibern für ihre Nachlässigkeiten anderenfalls Wachs und Teer über den Schädel zu gießen. Es war also menschlich, wenn Mons Brinteson heute nicht geneigt war, die köstliche Beredsamkeit seiner Gnaden zu bewundern, während er über seinem sauber linierten Papier und seinen hoffnungslos verworrenen Klatten herumdruckste. Herr Johann hatte weiter in der großen Tasche herumgewühlt, die von Kripsholm gekommen war. Er holte weitere 3 Schreiben hervor. 2 legte er zur Seite. Das 3. brach er auf. Martin, der Schreiber, schrieb und horchte. Er war nun einmal auf alle Arten von Neuigkeiten unermesslich lüstern. Diesmal brauchte er auch nicht lange zu warten. Herr Johann blickte von seinem Papier auf und wandte sich direkt an ihn.
Martin, glaubst du, dass wir einige große Siegel im Lager haben?
Das des Reichshofmeisters ist das größte, das ich gesehen habe. Wofür soll es sein? Herr Johann lachte wieder sein breites Lachen.
Das soll hier neben das Siegel Dalekaliens gesetzt werden und für das Helsinglands oder Lappmarkens oder Moskowiens oder sonst irgendwas gelten, was der Sache bei den Waldräubern ein größeres Ansehen geben kann. Seine Gnaden will ihnen ein gebührendes Schelmenstück bereiten. Er hat einen Brief aus Dalekalien besorgt, in dem es heißt, dass Bauernstand und Bergleute ein gewaltiges Heer ausgesandt haben, die Verräter zu strafen, da die Dalekalier ebenso gut wie die Smoländer des Reiches Einwohner sind und nicht leiden wollen, dass das Reich ihrer Väter von einem ehrlosen Straßenräuber umgestürzt würde, der sich zwar 3 Weiber halten kann, aber niemals ein Mann gewesen ist, der sein Wort hält. Darum haben sie jetzt ein Fähnlein nach Östergötland gesandt, um dem König zu helfen, und gedenken, danach 10 weitere noch zu senden, so dass sie mit so vielen Leuten kommen, wie es Wacholderbüsche zwischen Nora Wedbo und Kinnewald gibt.
Er hielt das Papier hoch und lachte wie ein Hochzeitsbitter.
Und nun befiehlt seine Gnaden, dass wir sogleich auf den Stutz 2 der ärgsten Gesellen aus dem Dalekalia-Fähnlein des kleinen Nils Hansson heraussuchen. Die beiden, die das tollste Mundwerk haben, und ihnen Geld in die Hand geben, so dass sie sich wie Häuptlinge unter dem Volk aufspielen können, und sie über Holaweden hinüberschicken, um die Fastnachtsfreude bei Dackes Mitläufern zu stören. Hoho, hätte ich nicht so die Gicht in meinen alten Knochen, ginge ich mit ihnen, um zuzuhören.
Er rieb seine Hände.
Wie war das nun mit dem Siegel?
Fügte er hinzu. Wir warten wohl, bis Herr Lars kommt, sagte der Schreiber ausweichend. Er war wieder ernst geworden. Er wünschte, er könnte ebenso entzückt über die Pläne des Königs sein wie Herr Johann. Aber seit jenem Abend im Herbst, als er Kurt Lange traf, hatte er eine Wunde in der Seele, die bei dem geringsten Anlass zu bluten anfing. War das recht? Durfte man Urkunden fälschen und Betrüger aussenden? Wenn auch gegen Aufrührer? Wieder sah er die Fröjarumer Bauern vor sich auf dem Kirchhügel versammelt, wie sie mit offenen Mündern den Fremdlingen lauschten und verlegen an den Kapseln unter den Schreiben herumfingerten. War das recht, von einem König mit seinem eigenen Volk Mummenschanz zu treiben? Wenn nun sein Bruder, der geriebene Papist, den ganzen Schwindel enthüllte? Er saß unbeweglich und blickte vor sich hin. Sein Blick ruhte nunmehr auf dem großen Pergamentbogen, in dem die gekritzelten Abrechnungen des einen Vogts eingeschlagen waren. Er war offensichtlich aus einem lateinischen Messbuch herausgerissen. Da schimmerte eine blutrote Blume, in ein großes D eingeflochten. Zerstreut las er weiter. Deus in adjutorium meum, Gott, komm mir zu Hilfe, stand da auf der obersten Reihe. Er konnte den Rest selbst ergänzen. Herr, eile zu meiner Rettung. Er war plötzlich aufmerksam geworden. Wieder und wieder sprach er das Gebet vor sich hin. Weit in der Ferne hörte er das Echo von dem Gesang der Schulknaben in dem Domkirchengewölbe. Die alte, eintönige Melodie verklang weit hinten in der gewaltigen Kirche. Zu jener Zeit hatte er wohl kaum daran gedacht, dass das ein wirkliches Gebet war. Jetzt bekam es plötzlich Leben und Inhalt für ihn, wie er dasaß und aber und abermals murmelte: Domine, ad adjuvandum me festina. Herr, eile zu meiner Rettung. Das eben brauchte er, dass Gott jetzt kam und ihm half. Aber Gott tat nichts. Er sagte nichts. Er blickte nur auf ihn. Überall, Tag und Nacht, fühlte er jetzt ein brennendes Auge über sich. Jedes Mal, wenn etwas nicht recht zuging, wandte sich das anklagende Auge gegen ihn, das seine Schuld gleichsam einsog, sie irgendwo in gute Verwahrung legte und sich aufs Neue zu ihm wandte, gleich brennend und gleich unwiderstehlich scharfsichtig. Er wurde in seinen Überlegungen durch Hufschläge unterbrochen, die über den gefrorenen Hof draußen klapperten. Ein Pferdeleib verdunkelte das kleine Giebelfenster und schwere, holzbesohlte Stiefel traten den Schnee draußen auf dem Treppenstein ab. Es war offenbar ein Kurier oder eine Ordonnanz. Solche kamen und gingen den ganzen Tag hindurch. Martin streckte den Fuß aus und stieß die Tür auf, um dem Reiter zu helfen, sich zurechtzufinden. Dieser polterte herein, weißen Raureif im Bart, drehte seinen Hut zwischen den Fingern und fragte nach dem obersten Quartiermeister.
»Er ist weg«,
sagte Herr Johann freundlich.
»Du musst Mias an seiner Stelle ausrichten. Wo kommst du her?«
»Von Herrn Mons, der mit seinen Landsknechten bei Hof steht. Er hat von dem Pfarrherrn zu Apuna erfahren, dass Dacke bei Skruggeby ein Lager aufgeschlagen hat.«
Herr Johann pfiff durch die Zähne und fasste an seinen Spitzbart.
»Da gibt es hier einen lustigen Tanz. Wie viel können es sein, die Waldräuber?«
20 oder 30.000, heißt es. Den ganzen Tag ist es aus dem Wald herausgequollen und doch soll es nur die Hälfte sein.«
Herr Johann war ernst geworden.
»Gedenken Sie, Vadstena anzugreifen?«
»Herr, Sie gedenken, alle Hofleute in den Kolmorden hinaufzujagen, und alle Landsknechte wollen Sie im Provik unter das Eis stecken, so dass der König Sie zum Sommer aufbewahren und gefroren nach Deutschland verfrachten kann, wenn das Wasser wieder offen wird. Nachdem er jetzt so mächtig erfahren in Handel und Kaufmannschaft ist und so trefflich auf des Reiches Bestes bedacht. Das sagten Dackes Kundschafter gestern in Vedastadt.«
Martin, der Schreiber, konnte sich ein Verziehen der Mundwinkel nicht verkneifen. Er erkannte die Töne wieder von den Kirchenweihfesten seiner Jugend. Mit diesen Burschen war nicht gut anzubinden, wenn es zur Kampelei kam. Die Dalekalier des Königs mussten gehörig mit der Schnauze vorne weg sein, wenn sie in Ytre oder Wettbo irgendwelchen Erfolg haben wollten. Herr Johann lachte nicht länger. Er schob die Unterlippe vor und saß schwerfällig zurückgelehnt, die Arme auf den Armlehnen ruhend.
»Bekamst du noch weiteren Bescheid?«
»Ja, Herr, dass Herr Mons mit dem Fähnlein vor dem Abend zurückkommt, da er Hof nicht verteidigen kann, wenn Dacke schon heute Nacht aufbricht.«
Herr Johann nickte nachdenklich.
»Eine saubere Geschichte, das. Komm mit, wir gehen geradewegs zum Oberst.«
Er erhob sich, schnallte sein Schwert um, nahm die Pelzkappe vom Nagel und die abgetragenen Handschuhe vom Tisch. Fröhlich sah er nicht aus. Martin drehte sich auf dem Stuhl herum, reckte den Arm aus und zog die Tür fest hinter den Herausgehenden zu. Dann erhob er sich, rieb die Hände gegeneinander und ging hin, um die andere Tür zu öffnen, die zur Küche führte. Der Raum, in dem sie arbeiteten, hatte keine Feuerstätte, aber drinnen in der Küche knasterten die Tannenscheite auf dem Herd. Nur ein Knecht rührte in dem Eisenkessel, in dem die Kohlsuppe zum Abendessen gekocht wurde. Es dampfte warm und stark. Martin, der Schreiber, ließ den feuchten Dunst in den Giebelraum hineinströmen. Eigentlich hatte Herr Johann befohlen, dass die Tür geschlossen gehalten werden solle. Er schätzte keine Kohlsuppe. Der Kammerschreiber blickte von seinen Papieren auf, machte eine Grimasse und fragte: Glaubst du, dass Dacke Vadstena angreift? Ohne auf Antwort zu warten, fuhr er fort: Wenn er doch herkäme und die ganze Stadt und diese Papiere hier obendrein aufbrennte. Von mir aus könnte er gerne das Stockholmer Schloss und alle Abrechnungen des Reiches und seine Gnaden dazu aufbrennen, so dass niemand in der Asche herumzuschnüffeln vermöchte. Martin Rangvaldsson wurde zornig.
O pfui! Worüber quarst du? Willst du den Untergang des Reiches wünschen, nur um der Unannehmlichkeit zu entgehen, ein anständiges Verzeichnis zu schreiben?
Der Kammerschreiber sah lange und scharf auf seinen Kollegen. Glaubst du, es geht bloß um mich? Dann schaue ein wenig in deine Abrechnungen. Siehst du nicht den Wahnsinn in all dem? 40.000 Mark bis zur Knutsmesse, 60.000 Mark bis zur Kindelsmesse. Es strömt ein Wasserfall von Silber über das Lager hin, und fast alles zusammen geht an die ausländischen Landsknechte. Jeder Tag kostet mehr als 10 große Höfe. Alles, was der König aus den Kirchen in ganz Smoland und Östergotland fortholte, ist bald für Landsknechtssold draufgegangen. Martin Rangvaldsson schwieg. Ihm hatte wirklich geschwindelt, als er sah, zu welchen Summen der Sold anstieg. Fast alle Deutschen waren ja Doppelsöldner, die besten und teuersten Kriegsleute, die es überhaupt gab. Der Kammerschreiber fuhr fort. Begreifst du nicht, dass das Irrsinn und Misswirtschaft ist? Erst plündert seine Gnaden das Silber der Kirchen und macht die Bauern total verrückt, dass sie zu den Waffen greifen. Danach wirbt seine Gnaden teure ausländische Landsknechte an, um die Bauern zu zwingen, sich still zu verhalten. Dann geht alles Silber an die Landsknechte als Bezahlung dafür, dass sie schwedischen Männern den Hals abschlagen. Wenn der Tanz zu Ende ist, stehen die Kirchen leer und ausgeplündert da. Die Schatzkammer seiner Gnaden ist geplündert und leer. Die Bauern sind geplündert und erschlagen. Und die fremden Landsknechte fahren heim nach Deutschland mit allem Kirchensilber in den Taschen. Ist in solch einer Geschichte Sinn und Verstand? Martin, der Schreiber, hatte Lust zu antworten, aber im gleichen Augenblick war wieder Hufschlag draußen zu hören. Er trat zum Fenster und schaute durch die gefrorenen Scheiben hinaus. Eilte dann zurück, zog die Küchentür zu und setzte sich wieder an seinen Arbeitstisch. Der Kammerschreiber blickte ihn erbittert an und sagte: »Solltest du nicht auch ein paar Siegel beschaffen?« Draußen auf dem Hof hörte man das dumpfe Geräusch von Männern, die aus dem Sattel glitten, und das leichte Klirren und Knarren von Zügeln, die zusammengenommen wurden. Die Tür knallte auf, und beide Schreiber flogen von ihren Stühlen hoch. Es war Herr Peter Prahl, der oberste Quartiermeister, zusammen mit Johann Thoresson, Arvid Trolle, Lars Siggeson und noch einigen Herren vom Reichsrat. Herr Peter war ein ganz junger Herr, nicht viel über 20 Jahre alt. Durch den dünnen Bart leuchtete die Haut apfelrot in der Kälte. Um den Mund lag ein frühreifer Zug, die Augenbrauen waren bewusst zusammengezogen und der Blick fest. Er sprach heftig.
»Das geht nicht! Ich versuche, eine ordentliche Einteilung in Fähnlein zu machen. Hackenschützen für sich, Armbrüste für sich, Streitäxte für sich. Aber sofort entsteht da ein verfluchtes Rennen und Rufen. Anders will zu Olof und Olof will zu Peer. Und alle kommen sie zu mir und klagen. Peer hat die Butterbüchse, Olof das Feuerzeug und Anders die Schafkeule. Darum darf ich sie nicht voneinander trennen. Gottes Tod und Pein! Kann ich meine Leute nach Butterbüchsen und Marmeladentöpfen und Mehlbeuteln ordnen? Im Krieg gelten doch wohl Büchsen und Schwerter und Hellebarden. Was gibt das für eine Kriegsmacht? Den größeren Teil kann ich zum verlorenen Haufen schicken und sie wie Schafe jeden nach seiner Dorfschaft laufen lassen. Aber der helle Hauf wird am kleinsten und die Fähnlein werden kaum halbstark.
Die Herren waren ins Zimmer hereingekommen. Sie schnallten die Wehrgehänge ab und bliesen in die rotblauen Fäuste. Herr Johann schwenkte beruhigend seine großen, abgetragenen Lederhandschuhe.
»Ruhe, Ruhe, lieber Peer. Ist es zuvor gegangen, so geht es wohl auch jetzt. Die Hauptsache ist, dass es auf ebenem Boden und nicht im Walde zum Kampf kommt. Können die Leute nur die Fahnen sehen, so halten sie zusammen. Aber wir müssen Zeit bekommen, etwas mit ihnen zu üben.«
»Und darum wollt ihr, dass wir Vadstena räumen?« unterbrach Herr Peter. »Ich habe das jetzt genügend gehört, und ihr wisst meine Meinung. Läuft die ganze Kriegsmacht mit dem Reichsrat und dem Obersten an der Spitze nach Linköping, dann wird das heißen, dass niemand mehr in ganz Östergötland sich Dacke entgegenzustellen wagt. Dann kann es Aufruhr bis hinauf nach Helsingland noch vor dem Tag unserer lieben Frauen geben. Entweder fassen wir Dacke beim Schopf, während er hier in der Ebene ist, oder aber wir bekommen ihn nie zu fassen.«
Er schleuderte die Handschuhe auf den Tisch, sodass der eiserne Fingerschutz klirrte. Noch einmal blies er in seine großen, groben Fäuste. Herr Johann murmelte etwas, dass man bedachtsam sein und wenigstens Kundschafter ausschicken müsse, aber der Oberst schnitt ihm respektlos das Wort ab.
»Wir holen Dacke morgen aus dem Bett. Heute Nacht geht es los. Eine Stunde nach Mitternacht.«
Er wandte sich an die Schreiber am Tisch.
»Schluss für heute und fort mit euch. Martin, ihr folgt mir heute Nacht und seid zur Hand, um Befehle zu schreiben. Eine Stunde nach Mitternacht vor dem Rathaus. Schlaft jetzt etwas. Und jetzt versammeln sich alle Befehlshaber hier bei mir.«
Er hatte sich an die jüngeren Herren gewandt. Die Schreiber packten ihre Geräte zusammen und taumelten hinaus, schwerfällig geworden durch die Kälte und das Stillsitzen. Ein feuchtkalter, schneidender Wind kam vom See her. Der Himmel war niedrig, graublau und drohend. Die eine und andere Schneeflocke tanzte zwischen den Häusern. Martin, der Schreiber, ging zum Markt hinunter, um das Wirtshaus aufzusuchen, in dem er mit einigen vom Stabe zu essen pflegte. Etliche Schlitten glitten knirschend im Schnee vorüber, schwer mit Säcken und Fässern beladen. Sie waren auf dem Wege nach Osten. Die Fuhrleute saßen wie aufgeplusterte Vögel in sich zusammengekrochen, vom Schnee überpudert. Gerade als der letzte Schlitten vorbeiglitt, blickte einer der Fahrer auf. Ein paar buschige Augenbrauen schimmerten unter der Lederkappe. Ein wässriger, blauer Blick heftete sich auf Martin Rangvaldsson, und im nächsten Augenblick sprang der Fahrer von dem Fuder ab und eilte zu ihm hin.
»Kurt«, rief der Schreiber erstaunt, »was machst du in Vadstena? Du tauchst immer da auf, wo man dich am wenigsten erwartet.«
»Geschäftsreise«, antwortete der andere leise. Jetzt bin ich unterwegs nach Skänninge. Er hatte die ausgestreckte Hand des Schreibers in der seinigen behalten. Seine Stimme war leise beschwörend. Ich bleibe dort mehrere Tage. Bei Gregor, dem Bader, unmittelbar hinter der Liebfrauenkirche. Kannst du da nicht hereinschauen?
Unmöglich! Habe keine Zeit. Morgen geht es von hier fort.
Zeit hat man zu allem, was notwendig ist. Du solltest mehr an deine Seele denken, Martin. Gerade jetzt sind wir so viele evangelische Brüder in Skänninge. Wir versammeln uns gewöhnlich bei Gregor. Du solltest einmal mitkommen.
Martin schwieg. Der andere, der den Schlitten knirschend um die Ecke weiter hinten biegen hörte, sah sich um, drückte dem Schreiber noch einmal die Hand und sagte:
Komm, bevor es zu spät wird.
Dann eilte er hinter dem Schlitten her.